Welcome to Diversity FM, der Podcast. Der letzte Monat in 2021. Und zu einem guten Abschluss gehört selbstverständlich wie immer eine neue Podcast-Folge. Vor gut einem Monat konnte ich nicht ahnen, dass ich eine Episode mache, die durch die Buchmesse ausgelöst wird. Alles begann mit dem Post auf Instagram von Jasmina Kunke am 23. Oktober. Daran verkündet sie, dass sie nicht zur Buchmesse gehen und ihr Buch Schwarzes Herz vorstellen wird. Grund: die Anwesenheit eines rechtsextremen Verlages. Daraufhin haben sich weitere BIPOC-Menschen mit Kunke solidarisiert und eine sehr kontroverse Diskussion wurde ausgelöst. Auch Rahel hat sich solidarisiert. Dabei blieb es aber nicht. In nur 2,5 Wochen organisierte sie mit vielen anderen aus dem Stand eine Pop-Up-Buchmesse für BIPOCs. Ich hatte das Glück, auf der Veranstaltung zu sein und war gleich verliebt. In die Menschen, den Spirit, die Kraft. Und habe Rahel natürlich gleich gefragt, ob sie Bock auf eine Podcast-Folge hat. Sie hat zugesagt, wir haben gesprochen und du kannst dieses, wie ich finde, sehr kraftvolle Gespräch nun hören. Enjoy! Heute das Interview, Podcast-Interview mit der wunderbaren Rahel, die ich vor 2 oder 3 Wochen?
2 Wochen.
Ganz genau, vor 2 Wochen kennengelernt habe, durch die Buchmesse, beziehungsweise durch die Nachwehen der Buchmesse. Und ich freue mich total, dass wir so schnell zusammengefunden haben in dieser coolen Location. Und über das sprechen, du hast gesagt vorhin, du bist noch ein bisschen müde von dem, was so los war. Und wir reden gleich drüber. Genau. Und bevor wir einsteigen und du mehr erzählst, warum du eigentlich das, was du gemacht hast, vielleicht erstmal 2, 3 Sätze nochmal zu dir. Vielleicht kannst du mal sagen, wer bist du eigentlich?
Ja. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin Rahel, ich bin 22 Jahre alt. Ich wohne jetzt seit einem Jahr in Frankfurt, komme aber immer hier aus der Ecke, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und beruflich habe ich eigentlich gar nicht so viel mit Veranstaltungen oder Buchmesse zu tun. Ich bin mehr so im Finanzbereich und genau, habe jetzt ja durch die Frankfurter Buchmesse, ich glaube, das hat jeder von uns mitbekommen, gedacht, ich muss Eigeninitiative ergreifen und habe die Pop-Up-Buchmesse auf die Beine gestellt.
Genau. Voll cool. Und das war mir also, erstens glaube ich, bist du die Jüngste mit 22 Jahren, wo ich auch mal, was Diversity angeht, vielleicht könnte ich auch mal daran ein bisschen mehr arbeiten, hatte ich noch nicht so auf dem Schirm. Und zweitens, mir war auch nicht ganz klar, dass du, ich dachte irgendwas Politikwissenschaft, Geisteswissenschaften und so weiter.
Nein, gar nicht.
Gar nicht. Wie krass. Und genau, bevor wir über das alles sprechen, du weißt, Diversity FM, was verbindest du mit dem Begriff Diversity?
Das ist eigentlich eine gute Frage, weil hättest du mich das so vor 2, 3 Jahren gefragt, dann wäre das für mich so ein bisschen negativ behaftetes Wort, weil in ja vielen Institutionen irgendwie Diversity angepriesen wird und dann habe ich mich immer so nach links und rechts umgesehen und habe das Gefühl gehabt, ich bin hier die Einzige, die ansatzweise divers ist und ich wollte nicht so die Diversity von irgendjemandem sein. Aber als ich mich dann näher mit dem Thema befasst habe, habe ich auch verstanden, dass Diversity auch viel, viel mehr zu bedeuten hat, als zum Beispiel eine andere ethnische Herkunft zu haben oder nicht weiß zu sein, sondern da gehört viel, viel mehr dazu, wie Alter zum Beispiel, wie du es gerade angesprochen hast, Geschlecht, Sexualität und deswegen mittlerweile habe ich eigentlich eine gesunde Beziehung zu dem Wort Diversity.
Und ist es so, dass du sagen würdest, das ist ja bei allen eigentlich so, dass man zu bestimmten Dimensionen mehr Zugang hat, sich mehr damit beschäftigt hat oder mehr Berührungspunkte damit hat und zu anderen weniger. Wie ist es bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also man beschäftigt sich ja eigentlich immer mit dem, was einen selber betrifft. Und das ist ja bei mir das Frausein und das Schwarzsein. Deswegen habe ich mich mit den Dimensionen viel mehr beschäftigt. Aber auch andere Bereiche sind eben wichtig.
Genau. Und wenn du sagst Frausein und Schwarzsein, das Schwarzsein spielt ja eine Rolle, auch das Frausein, ehrlich gesagt, bei der Thematik. Aber wenn du sagst, du kommst gar nicht aus der Branche oder aus dem Bereich, Inwiefern hat das für dich, wenn es mit 22 überhaupt eine Rolle gespielt hat, gab es da irgendeine Politisierungsphase oder irgendwie, wo du sagst, oh, das macht anscheinend doch einen Unterschied?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin im öffentlichen Dienst und der ist natürlich relativ weiß. Und auch wenn viele Frauen in meinem Bereich sind, das ist trotzdem so, dass das ist jetzt, also viele Frauen sind irgendwie in den unteren Arbeitsgruppen, aber jetzt nicht in den Chefpositionen. Und deswegen hat mich das eigentlich von Anfang an oder mit Beginn des Studiums sehr beschäftigt. Wie kann das sein, dass ich hier fast die Einzige bin, die nicht weiß ist? Oder so, ja.
Und gab es aber, war einfach so für dich diese Wahrnehmung, dass das sein und diese Frage? Oder gab es auch Momente, wo du es gespürt hast oder wo du sozusagen in eine Debatte oder einen Konflikt oder, also hat es mehr eine Rolle gespielt, als einfach nur für dich, andere sprechen nicht drauf an?
Ja, auch durch die anderen. Also ich meine, wenn man dann da in die Räume kommt, dann kriegt man Komplimente, dass man ja relativ gutes Deutsch spricht oder recht gutes Deutsch spricht oder so. Ja. Und dann beschäftigt man sich auch damit. Also ich habe mir natürlich noch nie, also die Aussagen gab es auch schon in der Schulzeit, aber ich selber habe mir ja noch nie Gedanken darüber gemacht, wie gut mein Deutsch ist. Und dann hinterfragt man das alles.
Absolut, ja. Und gibt's denn gerade vielleicht auch jetzt durch die letzten Wochen nochmal, und da, also zumindest habe ich das erlebt auf dieser tollen Veranstaltung, andere Diversity-Bereiche, wo du sagtest, damit würde ich mich gerne noch mal ein bisschen mehr beschäftigen oder Aspekte.
Ja, auf jeden Fall mit der Geschlechtsidentität. Mhm. Ich glaube, wir leben halt in so einem, uns wird so ein binäres Geschlechtssystem vorgelebt, also es gibt Männer und es gibt Frauen, aber es, Geschlecht ist fließend, also es ist ein Bereich, ein Spektrum. Und ich glaube, da müssen wir auch alle richtig krass auf unsere Sprache achten, weil wir auch immer sie und er benutzen. Und es ist mir auch bei der Veranstaltung passiert, dass ich ein Pronomen benutzt habe, was falsch war. Und das hat mir nochmal bewusster gemacht, dass wir alle sehr bewusst mit der Sprache umgehen sollten.
Ja, stimmt. Ich habe es gar nicht erlebt. Meine Frau war ja, mit der ich da war, hat es dann, ich glaube, am Vormittag war das, ne?
Genau,
ja. Ich war ja erst am Abend dabei. Und genau, hat mir auch davon erzählt gehabt, aber sie fand auch, dass der Umgang damit sozusagen auch schön war und nicht dann irgendwie, dass daraus dann ein Konflikt wurde oder dass dann irgendwie Verletzung, sondern es war irgendwie, man hat, glaube ich, du wurdest auch aufmerksam gemacht und dann.
Ja. Ja, wir hatten auch vorher schon darüber gesprochen und darüber geredet, dass es okay ist, wenn man einen Fehler macht, dass man einfach darauf angesprochen wird und es annimmt und akzeptiert und einfach beim nächsten Mal besser macht. Also Fehler passieren, aber solange man eben den Fehler einsieht und sich verbessert, ist es überhaupt kein Problem.
Ja, finde ich total schön und ich glaube, könnte schon fast der Titel dieses Podcasts sein, weil genau darum geht es auch so ein eine in dem Podcast eines am Anfang, Saida hat es mal gesagt, dass mir einen nicht nur wertschätzenden, sondern einen also dass man von der anderen Person glaubt, dass sozusagen auch, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, nicht wohl na, vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Aber die hat nochmal sehr, ich habe vorhin drüber gesprochen, wie ist das eigentlich im Podcast und ob ich rausschneide und so weiter. Das ist keine Stelle, die ich rausschneide, weil das gehört auch so einem Podcast dazu. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dieses Fehlerkultur. Ich finde das ein bisschen ausgelutscht, der Begriff. Aber an sich, sozusagen, ich fand das, als sie mir das erzählt hat, total schön, auch so im Umgang, dass keine der Personen, die dabei agiert, perfekt ist. Aber gerade im Bereich Diversity, dass man in einem Bereich vielleicht sehr bewusst ist und auch sehr viele Fähigkeiten erworben hat. In anderen Bereichen wiederum wenig. Ne? Und eigentlich geht es allen in diesem Podcast so, die gesagt haben, ja, da bin ich ganz fit. In anderen Bereichen, soziale Klasse zum Beispiel nochmal, oder soziale Herkunft, da noch mehr. Von daher, oder der Bereich von Behinderung auch.
Ja.
Sehr schön. Dann lass uns mal über diese Buchmesse, also vor deiner Buchmesse gab es eine andere Buchmesse. Meine Frage, ich meine, das ist ja auch so, das hat man dann irgendwann, wahrscheinlich die meisten, ich habe es zumindest über Instagram auch wahrgenommen, dass es dann Posts gab und dass es dann, und dann konnte man gar nicht richtig ein, aber das, die Phase war ja relativ kurz. Ne? Und dann auch die Frage, was heißt es eigentlich, wie positioniert man sich? Und also 1000 Gedanken, 1000 Fragen, viel Unsicherheit dabei. Wie erging es dir?
Relativ ähnlich eigentlich. Also ich habe es auch über Instagram mitbekommen. Und dann hatte ich schon gar keine Lust auf das Thema. und dann konnte ich dem aber nicht entgehen, weil ich ja vielen Leuten auf Instagram folge, die in dem Bereich aktiv sind und das auch in ihrer Story repostet haben. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und für mich war es eigentlich von Anfang an klar, dass die Buchmesse da ja, keine Haltung gezeigt hat oder eine schlechte Haltung hat, rechtsextreme Verlage einzuladen und damit andere schwarze Autoren einer Gefahr auszusetzen. Als ich dann aber aus der Instagram-Bubble rausgegangen bin in meine andere Welt, also zu meinen Freunden oder Bekannten, Arbeitskollegen und das Thema angesprochen habe, ist mir erstens aufgefallen, dass es vielen gar nicht so bewusst war. Also die haben das vielleicht mal nebenbei gehört, haben sich aber keine Gedanken darüber gemacht oder dass sie das gar nicht so schlimm gesehen haben und dass sie das mit viel mehr Gelassenheit wahrgenommen haben als ich. Und das hat mich dann schockiert und dann ist mir wieder aufgefallen, was für eine Instagram-Bubble ich eigentlich bin.
Ja. Aber das ist eh ein krasses Phänomen, dass man ja unterschiedliche Bubbles hat. Aber das eine ist sozusagen, dass dein Umfeld, was vielleicht anscheinend auch nicht gleich ist, gleichbedeutend ist mit denen, die auf Instagram, denen du folgst.
Ja.
Das heißt, du warst da eher schockiert und dachtest, das geht gar nicht. Oder auch so, also viel auch sozusagen wahrscheinlich auch Ohnmacht. Und vielleicht unbewusst auch erwartet, dass die anderen das genauso empörend empfanden.
Genau.
Aber war nicht so.
Nee, eigentlich nicht. Also viele haben teilweise Verständnis aufgezeigt, haben gesagt, ja, aber es geht hier ja um Meinungsfreiheit, man kann niemanden ausladen oder so. Und genau, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber häufig ist es dann auch im Gespräch klar geworden, dass die andere Person sich einfach gar nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Und die hat sich dann nicht immer, aber die haben sich dann teilweise auch von der Meinung her geändert.
Mhm. Ja. Okay, und das heißt, du hast erstmal das gesehen, warst ein bisschen schockiert, bist dann am nächsten Tag oder so ins Gespräch gegangen, hast gesagt, okay, da hast du mit denen ausgetauscht und dann?
Ja, und dann... Also es ist eine gute Frage. Ich habe, wir hatten dann bei Volt, da bin ich ja parteipolitisch aktiv, da haben wir...
Kannst du mal sagen, für Leute, die Volt nicht kennen, was ist Volt?
Ach, Volt ist eine relativ junge Partei, gegründet 2017, ist eine paneuropäische Partei, das heißt in auf jeden Fall jedem EU-Land vertreten. Und in Frankfurt sind wir in der Stadtregierung, da bin ich eben aktiv und dann wollten wir eine Pressemitteilung schreiben zu dem Thema.
Als Volt.
Genau, als Volt und haben uns positioniert. Ich habe auch ein Statement abgegeben, das wird dann sogar abgedruckt oder online auf jeden Fall dargestellt. Und dann habe ich mich noch mehr mit dem Thema befassen müssen und befasst. Und dann hatten wir auch noch so einen Satz aufgenommen, dass es eigentlich alternative Events geben muss.
Okay.
Weil ich das auch auf Instagram bei vielen unterschiedlichen Leuten gesehen habe, die das kommentiert haben. Es muss eigentlich was geben, was für uns ist, was ein Safe Space darstellt. Und als ich dann mit anderen Leuten darüber geredet habe, ist uns halt aufgefallen, dass eigentlich wirklich notwendig ist und dass wir das umsetzen müssen. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, wenn ich das jetzt vielleicht nicht mache, macht es vielleicht keiner.
Krass. Das ist eh ein krasser Moment von Aktivismus. Aber wenn wir nochmal kurz zurückspulen. Ich weiß nicht mehr, wann war das ungefähr? Hast du die Daten noch drauf? Wahrscheinlich eher als ich. Also, weil das war ja kein langer Zeitraum.
Nee, also der Skandal ist öffentlich geworden, sage ich mal. 3-4 Tage später hatten wir, glaube ich, die Pressemitteilung geschrieben und dann 1-2 Tage später hatte ich dann den Instagram-Post hochgeladen, wo ich quasi verkündet habe, dass wir was in Frankfurt machen wollen und nach Unterstützung gefragt habe.
Okay, da müssen wir aber nochmal reingehen, weil das ist also erstmal 3-4 Tage bis zu dieser Pressemitteilung. Das heißt, was auf jeden Fall... ich mache den Podcast ja auch deswegen, um nochmal mehr zu verstehen, darum, du hast mich ja vorhin gefragt, warum eigentlich, um mit Menschen zu sprechen, also nicht nur über dieses das Jammern und auch das nicht nur, sondern auch Erstarren. Es gibt ja auch viele Gründe, irgendwie zu sagen, ich bin nicht in der Lage, was zu machen. Ne? Und die Situation habe ich auch oft. Sondern in dem Moment dann, wo man sagt, nee, ich mache das jetzt. Ne? Nicht warten, wir müssten mal, Mann müsste mal, sondern ich mache es. Und da war, also wie entscheidend war, dass du schon parteipolitisch organisiert war? Also wie wichtig war das für dich?
Also ich glaube, das hat mir definitiv Rückhalt gegeben, weil ich darüber ja mit vielen Leuten im Austausch war und dann auch die Leute gefragt habe, die auch Erfahrungen im Veranstaltungsbereich haben, gefragt habe, wie realistisch ist es denn, dass ich so eine Veranstaltung auf die Beine stelle als Person, die noch nie jemals eine Veranstaltung organisiert hat, die keine Ahnung von Förderung hat, die keine Ahnung irgendwie Location-Suche hat. Und da haben mich halt viele einfach empowered und unterstützt. Also die haben mir zugeredet, die haben gesagt, wir kennen hier Leute, die könnten dich da vielleicht unterstützen oder ich kann dich auch unterstützen. Und hätte ich diesen Rückhalt nicht, sei es jetzt über Volt oder auch über private Freunde, dann hätte ich das auch nicht gemacht.
Okay. Also, bisschen Werbung, wir machen ja keine Parteiwerbung, ja, aber sozusagen ein bisschen ist da schon dran, dass sozusagen zumindest du einen Raum gefunden hast, wo du gesagt hast, das Thema ist wichtig und wir adressieren, das ist ja nicht überall so. Wir haben gerade Koalitionsding, so, das von daher, das merkt man ja auch, dass der Cem Özdemir wahrscheinlich einer von 15 Migrationshintergrund, muss man schon fast dankbar sein dafür. Also so, egal, das machen wir beim nächsten Mal. Das war entscheidend und wie realistisch es auch war, das hast du gesagt, dass du es machst. Weil du könntest ja auch sagen, hier, wir machen das mal über Volt oder andere und so weiter. Hattest du Schiss?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gar nicht, der erste Gedanke war nicht von mir, dass ich das mache, sondern ich hatte Latifa, also Beauty and Politics, eine Instagramerin, eine Influencerin und so, die hatte ich angeschrieben und gefragt, ja, Latifa, wollen wir das zusammen machen? Und dann hatte Latifa geantwortet, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür. Aber wenn du das machst, dann promote ich das über meinen Account, über meinen Instagram-Account. Und dann hat sie auch, hat Latifa innerhalb von wenigen Minuten eine Instagram-Story gemacht und damit hat es dann letztendlich angefangen.
Also auch nochmal wichtiger. Und du hattest ja im Vorgespräch schon gesagt, wie wichtig ganz viele Menschen waren. So, dass du, also du bist schon davor gegangen und du wolltest vielleicht auch mitgehen, aber irgendwann hatte man, also irgendwie war es so, dass man dich schon nach vorne, du bist ja schon das Gesicht dieser Veranstaltung, dieser Gegenbewegung. Okay, und dann nochmal, dann war dieser Moment, 3-4 Tage bis Volt, dann 1-2 Tage. Was ist in diesen 1-2 Tagen passiert nach dieser Pressemitteilung, wo du sagst, okay, ich mach das jetzt und ich hau das jetzt raus, also dieser Moment, wo du es aus öffentlich gemacht hast, weil im Kopf vieles ist in unseren Köpfen drin, ne?
Ja.
Aber das meiste wird dann nicht Realität.
Ja, tatsächlich habe ich schon nach Locations geguckt. Der Anfangsplan war ja, dass wir vielleicht ein nettes kleines Café finden, in dem wir das umsetzen können, wo 20 Leute reinpassen. Und ich wollte gucken, wie realistisch ist es denn, dass wir überhaupt eine Location finden, weil ohne Location geht gar nichts. Ich denke, wenn man eine Location hat, dann kann man auch Leute einladen. Und da hatte ich ein bisschen was rausgesucht in den Tagen und einfach ganz, ganz viel mit Freunden gesprochen. Ja.
Das heißt, deine Freunde, also das eine ist Volt, das andere ist nochmal Leute, die du auf Instagram kennst, aber Freunde waren schon auch entscheidend.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, cool. Und hast du was gefunden gleich, bevor du den Post gemacht hattest?
Nee, gar nicht. Ich hatte nur eine Liste angefertigt, rausgesucht, wie viele Leute reinpassen, wie viel es grob kosten würde, was möglich ist. Und hatte dann aber am Tag des Posts, habe ich die Stirnkunsthalle angerufen, habe einfach irgendeine Telefonnummer rausgesucht aus der Webseite, habe angerufen, habe gefragt, ob es möglich ist und die meinten, ja, schreib uns eine Mail, ich leite sie weiter.
Sie wussten, um was es geht oder haben die halt irgendeine Anfrage?
Ich habe am Telefon kurz geschildert, dass es um die Frankfurter Buchmesse geht und dass es um eine kleine Gegenveranstaltung geht. Und genau, das war alles. Und dann hatte ich denen eine Mail, glaube ich, mit 2 Absätzen geschickt. Also wirklich nicht viel, weil auch noch gar nichts stand. Und das war der Anfang.
Krass. Und dann hattest du den, ich meine, die meisten großen Sachen in der heutigen Zeit starten über Instagram, nicht mal über Facebook, ganz bestimmt wahrscheinlich bei deiner Generation, du wahrscheinlich hast keinen Facebook-Account.
Ich habe noch einen, aber der ist inaktiv eigentlich, ja.
Genau. So ist das. Kannst du nochmal den Moment beschreiben, als du diesen Post abgesetzt hast? Ja. Was war davor? Wie war es in dem Moment?
Also ich hatte dann einen Freund zu Besuch bei mir und der hat mich unterstützt bei der Gestaltung. Und da haben wir auch diskutiert, also diesen Post zu erstellen, der ist ja relativ simpel und einfach, aber das war bestimmt eine Stunde, wie wir davor saßen und überlegt haben, wie wir es arrangieren. Und dann wollte er auch noch unbedingt irgendwie mein Gesicht draufpacken. Da habe ich gesagt, nein, um Gottes Willen, mein Gesicht kommt da nicht drauf. Und dann habe ich es nochmal, also eigentlich hat er den Post gemacht, ich habe es dann nochmal angepasst, mein Gesicht rausgenommen und dann hochgeladen und dann ganz, ganz schnell das Handy erstmal weggelegt.
Echt? Ja. Wieso?
Weil ich dachte mir, ich will erstmal nicht sehen, was für Reaktionen kommen. Aber als das Handy dann die ganze Zeit vibriert hat, also es ging ja innerhalb der...
Warum wolltest du eigentlich dein Gesicht raus haben?
Weil es bei der Veranstaltung nicht um mich gehen sollte. Also ich ich bin ja auch keine Person des öffentlichen Lebens. Ich habe nichts gemacht in dem Bereich.
Ja, aber bin ja nur 2 Jahre älter als du. lerne ja auch, dass Insta funktioniert über Gesichter.
Genau, also das war auch der Grund, weswegen mein Freund meinte, da muss eigentlich mein Gesicht drauf, um es zu personalisieren. Aber es war mir wichtig, dass es unabhängig von mir ist. Also ich wollte nicht mich selber pushen. Ich wollte auch nicht meinen privaten Instagram-Account, ehrlich gesagt, damit pushen. Aber es gab wir hatten keinen Namen für die Veranstaltung, wir hatten ja nichts. Es gab keine anderen Strukturen, auf die wir hätten zurückgreifen können. Deswegen habe ich das alles über meinen privaten gemacht. Aber auch wenn ich natürlich von der Veranstaltung selber profitiere, weil es ein krasses Empowerment war, auch für mich, sollte nicht ich im Vordergrund stehen, sondern die ganzen AutorInnen, die ganzen KünstlerInnen und alle Leute, die wegen der Frankfurter Buchmesse nicht zu einer Veranstaltung gehen konnte, weil die abgesagt worden ist.
Und vielleicht nochmal an der Stelle, was hat dich am meisten schockiert an dem, was, weiß gar nicht, was man da nennen soll, wie es genau trifft, aber sozusagen, dass am Ende des Tages schwarze AutorInnen entschieden haben, vielleicht wurde auch für sie entschieden, weil sie gesagt haben, das geht einfach nicht, nicht auf die Buchmesse gegangen sind, obwohl sie tolle Bücher geschrieben haben. Was war das, welcher Grund hat, also was hat sich genau am meisten schockiert, gestört?
Ich glaube am meisten, dass die Buchmesse mit der Meinungsfreiheit argumentiert hat, weil ich es ganz, ganz schwierig finde. Erstens, rechtsextreme Ideologien, Rassismus, das gehört nicht zur Meinungsfreiheit, aber auch, weil dadurch eben genau wie du sagst, die schwarzen AutorInnen abgesagt haben und ihre Meinung nicht äußern konnten. Also es wurde kein Raum geboten, deswegen kann gar keine Meinungsfreiheit geherrscht haben, weil die schwarzen Autoren ihre Meinung nicht äußern konnten. Mhm. Und es ist jetzt ein öffentliches Beispiel, aber wie häufig entscheiden sich POCs, vielleicht Menschen mit Behinderung, queere Menschen, nicht in bestimmte Räume reinzugehen, weil sie Angst haben vor deren Reaktion und deswegen ihre Meinung nicht äußern. Also es herrscht eigentlich keine wirkliche Meinungsfreiheit in so vielen Räumen oder in allen Räumen, wenn man so möchte, wenn man sich nicht traut, weil andere vermeintliche Meinungen einfach akzeptiert werden.
Okay. Und kannst du auch verstehen, andere haben sich ja auch zum Beispiel Aminata Touré anders entschieden. Kannst du nachvollziehen, dass das auch andere gesagt haben, ich gehe erst recht dahin?
Ja, voll. Also ich bin auch nicht in der Position, irgendjemand zu verurteilen, zu sagen, das ist das Richtige, das ist falsch. Ich glaube, jeder muss für sich entscheiden. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Und ich sehe auch den Aspekt zu sagen, gerade deswegen möchte ich in diesen Raum eintreten und was verändern. Und meine Meinung äußern. Vor allem, ich denke zum Beispiel, Aminata Touré ist ja nochmal in einer anderen Position als Politikerin. Die hat sie, glaube ich, selber gesagt, ja, sowieso jeden Tag mit Rechten. Im Landtag sitzt. Und wenn sie persönlich die Kraft dazu hat, in so Räume zu gehen, finde ich das super.
Okay, schön. Gut, dann sind wir an dem Punkt. Du hast das Handy weggelegt, weil du hast jetzt Post und dachtest, die Leute lachen dich aus oder ignorieren dich. Was ist das für eine Spinnerin? Was glaubt sie, wer sie ist? Ja. All die Fantasien hat man ja im Kopf. Ja. Aber es hat vibriert. Wie lange hat es gedauert, bis du das Handy wieder...
Auch nur ein paar Sekunden eigentlich. Die Neugierde war dann doch zu groß. Ja. Und man hat es halt gemerkt, die ersten Likes, das waren Freunde von mir, Freundinnen von mir. Aber dann nach einer Stunde oder so, da waren, ja, einfach, ich habe auch natürlich ganz, ganz viele Leute verlinkt. Ich habe AutorInnen verlinkt, ich habe berühmte Persönlichkeiten verlinkt, weil ich einfach gehofft habe, dass sie darauf aufmerksam werden und habe dann relativ schnell mit denen geschrieben. Ich habe dann aber auch ganz viele AutorInnen angeschrieben, also Mohammed oder Emilia habe ich persönlich angeschrieben, habe geschrieben, hey, wie findest du die Idee, wärst du grundsätzlich dabei? Und hab dann auch darauf geachtet, wer den Post liked, um die Person dann direkt anzuschreiben, um zu fragen, wie sie die liefen. Ja.
Woher hast du den, also ich meine, das eine ist, den Mut zu haben, so einen Post zu machen. Das andere ist normal, das finde ich auch nochmal eine Hemmschwelle, Menschen persönlich, vor allem solche AutorInnen persönlich anzuschreiben.
Ich glaube, als ich mich dazu entschieden habe, den Post zu machen, habe ich mir auch gedacht, dann richtig. Also wenn ich die Veranstaltung machen möchte, dann richtig und dann sollte ich mich auch nicht keine Angst davor haben, die Leute anzuschreiben. Und durch die ersten Reaktionen, die kamen, habe ich relativ schnell gemerkt, dass die Leute das gar nicht blöd finden oder so, sondern dass sie mich ernst nehmen, obwohl ich mich selber noch nicht wirklich ernst nehmen konnte.
Aber hattest du was war zuerst, der Post oder die persönlichen?
Erst der Post.
Und danach hast du Reaktionen, genau. Und daraus ist dann so eine, okay.
Ja.
Doch keine Spinnerin, doch nicht total bekloppt und so weiter,
ja.
Sondern Leute finden das total nachvollziehbar und haben wahrscheinlich auch drauf gewartet.
Ja. Also viele haben geschrieben, coole Initiative, ich bin dabei, sag mir nur wo und wann. Und das hat mir natürlich dann auch so ein Selbstbewusstsein-Push gegeben, weitere Leute anzuschreiben und weitere Sachen irgendwie zu starten.
Darf ich mal fragen, wann war das? Um welche Uhrzeit ungefähr hast du das Post, den Post gesetzt?
Das war nach der Arbeit irgendwann mal so um 16, 17, 18 Uhr sowas.
Und wie lang ging der Abend?
War schon ein langer Abend. Ich war schon ganz, ganz lange am Handy. Ich habe irgendwann mal dann, das war dann mein Highlight, dann habe ich auch mit Thelma geschrieben. Und die hat dann auch eine Sprachnachricht direkt gemacht, meinte, ja, wir planen hier auch was in Berlin.
Die hatten schon die Idee vorher, oder wie?
Genau, oder relativ zeitgleich halt. Also das war natürlich alles nicht öffentlich. Also ich war ja so quasi die Erste, die einfach gesagt hat, ich mache einen Post und gucke dann, was passiert. Alle anderen haben geplant und dann gepostet. Und das war schon ein langer Abend, aber auch, ich konnte ja gar nicht so viel tun. Ich konnte ja noch nicht Förderanträge oder so stellen oder die Veranstaltung selber planen, weil ich nicht wusste, wie groß sie sein wird. Aber es war einfach im Kopf, diese ganzen Szenarien. Das war deswegen schon ein langer Abend.
Krass. Okay, und das heißt, was war sozusagen eigentlich das Fazit am nächsten Tag? Was hat sich danach verändert?
Ich mach's auf jeden Fall, weil als ich den Post hochgeladen habe, war ich mir noch nicht sicher, ob es wirklich was wird. Hätte ja auch sein können, dass nur meine 10 Freunde den liken und dann war's das.
Ja.
Und dann dachte ich mir, ja, auf jeden Fall. Und mein nächster Gedanke war so, oh nein, ich muss mir Urlaub nehmen.
Ja?
Ja, für die Veranstaltung habe ich mir dann Urlaub genommen.
Wie lange?
2,5 Wochen.
Echt?
Ja. Ja, sonst wäre das parallel nicht gegangen.
Ja. Krass, also ich meine, ich erfahre viel Neues hier, weil ich habe das Bild von der Veranstaltung,
ja.
Aber ich meine, das ist schon, da gehört schon viel dazu. Ja. Ich meine, das eine ist sozusagen, wenn du sagst, wenn dann richtig machen,
ja.
Sehr konsequent auch im Urlaub nehmen. Ich meine, dann braucht man einen Arbeitgeber, der das sagt, macht es.
Ja.
Wie haben die reagiert?
Cool eigentlich, also ich bin am Montag bin ich dann zu meinem Chef gegangen und habe halt gefragt, also habe erstmal von meiner Idee erzählt und gefragt, ob ich mir spontan Urlaub nehmen konnte und er meinte sofort ja, schreib einfach eine Mail, wenn du dir Urlaub nehmen möchtest und dann kriegst du Urlaub. Und
öffentlicher Dienst.
Genau, ja.
Okay.
Ja, gibt's ganz viele coole Leute.
Vorurteile, die man im Kopf hat. Aber ich meine, unabhängig mal von öffentlichen Dienst, einfach so 2,5 Urlaub ist, 2,5 Wochen genau. Urlaub nehmen ist nicht.
Und ich habe mir teilweise auch spontan Urlaub genommen. Also ich habe dann an dem Morgen geschrieben, ich nehme heute Urlaub.
Also Leute, bewerbt euch und öffnet Dienst aber in Frankfurt.
Ja, genau.
Ja, okay. Und genau, also Arbeitgeber hat mitgemacht. Und aber ich meine, ich finde es nicht so nachvollziehbar zu sagen, ich muss mir jetzt 2,5 Wochen Urlaub nehmen.
Mhm.
Also weil, ich meine, ich hätte wahrscheinlich in meiner Naivität wahrscheinlich gesagt, ach so, nebenbei oder abends oder sonst irgendwie geht das schon, weil ich finde das nicht so nachvollziehbar, weil du zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wirklich wusstest, wie groß, also du hast ja von einem Café mit 20 Leuten gesprochen, wie groß es wirklich wird.
Ja, das Problem ist halt, das habe ich dann relativ schnell auch an dem Montag gemerkt, dass wenn man Anfragen rausgeschickt hat, wird man angerufen oder muss Mails beantworten und weil es ja so ein kurzer Zeitraum war, muss das alles schnell gemacht werden. Das heißt, ich konnte mich auch nicht auf die Arbeit konzentrieren. Es war auch so Fairness gegenüber meinem Arbeitgeber zu sagen, ich nehme mir Urlaub und nicht zu sagen, ach, ich arbeite, aber bin dann doch am Handy. Und genau, deswegen hätte ich vielleicht 2 Tage mehr arbeiten können und das auf nachmittags verlegen können. Aber ich war mit meinen Gedanken auch eigentlich hauptsächlich bei der Veranstaltung. Ich hätte mich nicht auf der Arbeit konzentrieren können.
Und bei dem Post hattest du den Termin schon direkt?
Nee, ich dachte an Ende November tatsächlich, Anfang Dezember oder so. Dann habe ich aber schnell gemerkt, Anfang Dezember fällt weg wegen den ganzen Weihnachtsveranstaltungen. Das macht keinen Sinn. Und dann irgendwann mal, war aber auch relativ schnell, bin ich in Kontakt mit Köln und Berlin halt getreten und die haben dann schon fast fixe Termine gehabt. Dann habe ich mir gedacht, cool, dann mache ich Frankfurt am Freitag, damit es so drauf folgend
ist. Sehr klug, wow. Sehr clever strategisch. Genau, Urlaub genommen und dann ging es richtig los. Wie waren die 2,5 Wochen in Vorbereitung?
Es gab viele Höhen, es gab auch viele Tiefen. Also ich habe halt viele auch Stiftungen und so angeschrieben, wegen der Finanzierung. Ich habe viele Locations angeschrieben. Ich hatte ja mit dem Asfar Khan der hat mich direkt auf Instagram angeschrieben. Der hatte
Wer ist das?
Der ist der Leiter von der Antirassismusstelle. Der wollte direkt unterstützen bei der Locationsuche und bei der Finanzierung. Und es war halt dann häufig so, dass man meinte, ja, es gibt Leute, die hätten vielleicht Interesse. Das heißt, man hat sich ein, zwei Tage gefreut, bis dann am dritten Tag die Absage kam. Und deswegen gab es so viele Höhen und Tiefen und ja, viele ein bisschen schlaflose Nächte, weil ich wollte es halt unbedingt umsetzen und ich hatte es ja auch schon mehr oder weniger angekündigt. Mhm. Deswegen musste es eigentlich was werden.
Mhm. Ja, das ist krass, wenn man so einen Termin fixiert hat und dann auch noch öffentlich jetzt unter Druck steht. Also der Druck war auch schon groß?
Der Druck war groß, aber den habe ich mir, glaube ich, selber gemacht.
Also, naja, also es ist schon. Also ich finde schon, wenn man so etwas macht, man hat, man kriegt so viel Rückmeldung, Resonanz und am Ende klappt etwas, nicht zu sagen, ja, sorry, hat nicht geklappt, ist schon auch.
Ja, auf jeden Fall.
Finde ich schon, das nicht selber. Ja. Und was war entscheidend, dass es funktioniert hat?
Es gibt nicht den einen entscheidenden Punkt, glaube ich. Ganz wichtig war natürlich, dass die Stirnkunsthalle uns die Räume kostenlos zur Verfügung gestellt hat.
Haben wir kostenlos gemacht?
Kostenlos. Mhm. Soweit ich weiß, kostet der Raum sonst 7.000 Euro oder so. Das hätten wir uns nie im Leben leisten können.
Sehr schöner Raum gewesen.
Ja. Und als ich dann wusste, dass wir eine Location haben, konnte ich auch alle AutorInnen anrufen und einladen. Und natürlich auch die Zusage für die Förderung, wo die letztendliche Zusage erst in der Woche von der Veranstaltung kam. Aber man hat halt mündlich schon mal so eine halbe Zusage bekommen, dass es klappen könnte. Ja.
Und ich meine, ich hatte vorhin auch schon im Vorgespräch gefragt, weil ich dachte ehrlich gesagt, das wäre so ein Ehrenamtsprojekt von allen. Das vielleicht Reisekosten, aber im Grunde genommen war dir das wichtig oder war es so, dass die Leute gesagt haben, ja, wenn, dann aber nur mit Geld, wie war das?
Boah. Also es war eigentlich nur mir wichtig, die ganzen AutorInnen oder ModeratorInnen, die haben gesagt, wir würden es auch machen, wenn wir kein Geld bekommen, beziehungsweise du musst uns nicht noch extra Honorar zahlen, Anreise wäre natürlich cool, aber das war mir persönlich richtig wichtig, weil ich finde, Leute sollten auch bezahlt werden für ihre Arbeit.
Sprich da die, was ist so, Finanz?
Also ich arbeite in der Finanzverwaltung.
Sprich da die Finanzverwalterin aus dir?
Wahrscheinlich. Nee, ich wollte auch was zurückgeben vielleicht. Also ich meine, die leisten ja Arbeit und das muss eigentlich auch bezahlt werden. Vor allem AutorInnen, die Lesungen machen, werden sehr häufig unterbezahlt, weil einfach gesagt wird, ja, das ist ja quasi wie Werbung für dich und das wollte ich nicht machen. Auch wenn ich die Veranstaltung vielleicht dann auch gemacht hätte, wenn die Finanzierung nicht geklappt hätte. Aber es war für mich schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ganz am Anfang habe ich natürlich schon damit gerechnet, dass wir kein Geld bekommen und dass ich vielleicht ein paar Spenden versuche einzutreiben und das dann darüber mache.
Ich meine, das habe ich jetzt mit dem Finanzverwaltung, sondern ist ja auch ein politischer Akt, ne? Also zu sagen, die machen so wertvolle Arbeit.
Ja.
Und die gehört bezahlt, wie jede. Ich meine, in Frankfurt, wo viele Türme sind, wo Leute mit ganz viel Geld bezahlt werden. Und da kann man schon hier und da noch die Frage stellen, ist das angemessen?
Genau.
Und andersherum gibt es viele, wir hatten vorhin kurz über die Initiative 19. Februar in Hanau gesprochen, die Familien, ich meine, die haben eigentlich, dürften die gar nichts machen. Wenn wir sagen, der Staat lehnt euch zurück, wir nehmen, das hab ich ja auch da bei der Veranstaltung gesagt. Mhm. Und die das alles sozusagen ehrenamtlich, wenn man das überhaupt so nennen kann. Und deswegen finde ich es vom Ansatz richtig krass und macht auch in diesem Ganzen von BIPOX, die unzählig viele Arbeit, die nicht gesehen wird, die nicht anerkannt wird, die nicht bezahlt wird, finde ich, aber auch Respekt, dass es funktioniert hat. Ne?
Ja.
Ich meine, da brauchst du die Schirn, da braucht es so ein Amt, das sagt, wir machen das, aber man muss es auch wollen.
Ja.
Genau, also krass. Und das heißt, das war irgendwie dann eine Woche vorher klar, Location steht, Finanzierung steht mehr oder weniger, Leute haben zugesagt, ging das auch?
Genau, das ging auch, so auch ganz unkompliziert eigentlich. Ich habe dann eine Einladungsmail geschrieben und an alle verschickt und am nächsten Morgen war Mohammed sogar der Erste, der mich dann angerufen hat und zugesagt hat. Krass. Und dann auch direkt gefragt hat, ja, wer hat noch so zugesagt? Und ich war so, du bist jetzt der Erste, aber ich habe die Mail ja auch erst gestern so um 18 Uhr rausgeschickt. Und letztendlich hätte man auch, also musste ich auch ein paar Leuten absagen.
Oh.
Also zwei, ich will jetzt nicht übertreiben.
Ja.
Aber habe ich zwei Leuten abgesagt. Genau.
Ja. Ja, krass. Also das war das geringste Problem, war, dass Leute gesagt haben, aus der Community, Leute mit Reichweite, Leute mit Busy, sozusagen, die busy sind, gesagt haben, auf jeden Fall, das Projekt ist wichtig.
Genau.
Und was glaubst du, was war, du kriegst da Rückmeldung, warst Gespräch mit den Leuten, warum glaubst du, dass das so funktioniert hat? Weil ich meine, es gab schon viele gute Ideen, die auch versucht wurden umzusetzen. Aber das eine ist, am Ende hättest du ja so eine Veranstaltung, es wäre auch fein gewesen mit 20 Leuten in einem Kaffee, wo 50 vielleicht gesagt like, zwei haben gesagt, ich mach was und so weiter, hätte auch, das hätte es ja auch werden können.
Ja.
War es aber nicht. Was glaubst du, warum es am Ende dann, wir reden ja gleich nochmal, was da passiert ist, aber so erfolgreich wurde?
Ich glaube, weil es eben eine Veranstaltung von uns für uns war, so ganz einfach gesagt. Mhm. Und allein die Intention von der Veranstaltung war ja eine andere. Es ging jetzt nicht unbedingt um Aufklärungsarbeit. Das hat man ja auch an den Gästen gemerkt. Gästinnen, es waren ja viele POCs. Es ging vielmehr um Empowerment. Und das wollten wir auch so rüberbringen. Und es gab halt auch die Rückmeldung dann von den AutorInnen, dass denen aufgefallen ist, dass einfach teilweise ganz andere Fragen gestellt worden sind als bei sonstigen Panels.
Aber das finde ich schon mal wichtig. Ich meine, also erstmal finde ich einen geilen Satz, war sozusagen von uns und für uns. Aber es ging nicht um Aufklärung, sondern es ging um Empowerment.
Ja.
Was ist der Unterschied für dich?
Ja, ich finde, Aufklärung ist anstrengend, weil ich jemanden erklären muss, warum Diskriminierung existiert. Ja,
am Anfang, am ersten Tag, wo du mit deiner Bubble draußen
bist.
Und ja, okay.
Genau. Und Empowerment, das machen wir halt für uns. Also ich meine, da können gerne auch nicht betroffene Menschen dabei sein, aber ich lege dir nichts vor. Also sie können dabei sein, sie können zuhören, aber es ist nicht primär für sie gedacht. Und das merkt man auch an den Formulierungen und das, was man überhaupt sagt. Ich glaube, bei vielen anderen Veranstaltungen wird erstmal die Frage gestellt, existiert Rassismus? Mhm. Hast du schon mal Rassismus erlebt? Und das wurde bei uns ausgeklammert. Bei uns ist es Fakt. Also wir wussten das alles und die meisten im Raum haben es selber erlebt und haben Erfahrungen gesammelt in dem Bereich. Und deswegen war es gar kein Thema mehr.
Krass. Das ist feiner, aber ein sehr, sehr entscheidender Unterschied und hat man im Spirit auch der Veranstaltung total gespürt. Ich habe jetzt 3000 Sachen im Kopf. Weil ich dann so ein bisschen sozusagen war primär nicht für sie gedacht. Hattest du das Gefühl oder Rückmeldung auch bekommen, dass das weil das sind ja die Reflexe, die wir immer gesellschaftlich bekommen, ihr grenzt uns aus, ihr diskriminiert uns, ihr wollt nur für uns alleine integrieren, so, ne, die ganzen Debatten.
Hatte ich persönlich gar nicht. Also ich hatte, mein Freundeskreis ist natürlich dann auch eher supportive, nehme ich an, und da hatte ich nur positive Rückmeldungen. Ich hatte sogar ein paar Freunde, die gemeint haben, ja, ist es denn cool, wenn wir kommen? Weil ich will keinen Platz von einem POC wegnehmen. Die Rückmeldung gab es bei mir.
Krass.
Deswegen, aber ich glaube, die wird es auch geben. Also die Veranstaltung war zu klein, um zu viele Gegner, glaube ich, zu holen.
Ja. Und ich meine, an einer Sache hat man es ja sehr stark gespürt bei der Veranstaltung, und zwar die ersten Reihen, Stuhlreihen, die hier sozusagen, BIPOC oder war Only for BIPOC?
Ja, BIPOC Only,
BIPOC Only. Das heißt, die ersten drei Reihen ganz vorne,
Habe
ich noch nie gesehen.
Ja.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, die ersten drei Reihen ganz klar nur für BIPOC zu machen?
Ich habe das selber dieses Jahr erlebt bei der Filmvorführung von Skin Politics, Ori Arts. Die waren auch bei uns hier in Frankfurt dabei. Und da war es nur die erste Reihe. Aber das hat einem so eine Energie gegeben, irgendwie zu sehen. Und bei der Filmvorführung, das war ein bisschen anders, das Verhältnis. Da waren 4 POCs und der Rest war eben weiß. Und ich glaube, hätte mir niemand gesagt, ich soll mich jetzt hier in die erste Reihe sitzen, dann hätte ich mich nach hinten gesetzt. Weil ich...
Warum?
Ich weiß nicht, also ich hätte mich unwohl gefühlt, hätte ich ganz vorne gesessen, weil dann wüsste ich auch, jeder kann mich sehen. Jeder weiß vielleicht, dass ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe oder, ne, also weiß, dass es für mich ein emotionales Thema sein kann. Und deswegen hätte ich mich gar nicht getraut, mich in die erste Reihe zu setzen. Und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es vielen Menschen so geht. Ja,
absolut.
Ja.
Also wir waren schon, also bei uns, also ich war baff, also wie gesagt, ich habe das erste Mal das gesehen. Und das sind ja so Kleinigkeiten manchmal, ne, worüber, weil ich meine, das ist der, dahinter steckt ja ganz, ganz viel Erfahrung, Und Automatismus, dass man sich, also ich setze mich auch nie, also mein Freund hat mir auch gesagt, es war uns auch unangenehm, ne? Weil wir waren ja eine derjenigen, die noch irgendwie reinkam am Abend. Und da waren vorne Plätze frei.
Ja.
Und eigentlich war unser Automat, wollen wir hinten, das war uns so unangenehm. Dann hat Mohammed auch noch vorne auf der Bühne, hat nach vorne gesagt, kommt ihr her? Und das Gefühl war oder ist, das sind nicht unsere Plätze.
Mhm. Ja.
Und deswegen ist es krass, also krass empowernd auch. Und darüber könnte man ein Buch schreiben alleine, ehrlich gesagt, was das ausgemacht hat. Ich habe es auch gleich fotografiert. Habt ihr darauf Rückmeldungen bekommen?
Ja, eigentlich hauptsächlich positive Rückmeldungen. Also es gab sehr, sehr viele, die sich...
Weil waren ja auch Weiße im Raum.
Genau, waren auch Weiße im Raum. Von denen habe ich auch eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen. Also es gab dann auch viele, die dann gefragt haben, ja, soll ich vielleicht aufstehen und Platz machen für andere Leute, weil sie kein Ticket hatten und auch so reingekommen sind, wie viele andere. und die Leute, die vor Ort waren, das waren alle Leute, die Verständnis dafür hatten und die, glaube ich, das Problem, das grundlegende Problem von Ausgrenzung verstanden haben. Und die wollten sogar Platz machen. Ja. Aber bei den ersten Veranstaltungen mussten wir ganz häufig die Leute nach vorne bitten. Also müssen wir wirklich sagen, hey, setz dich doch bitte in die erste Reihe, weil sich niemand getraut hat, auf die ersten Plätze sich zu setzen.
Krass. Heftig. Genau. Und aber das hat auch, das beschreibt einfach auch so den die Atmosphäre bei der Veranstaltung. Und vielleicht kannst du kurz mal zusammenfassen, was ist an diesem Freitag passiert? Was waren so diese Main Acts? Die meisten waren nicht dabei, weil sozusagen waren, glaube ich, 50, 60, 70, 80 Leute. Mhm. Aber medial sozusagen waren viel mehr. Wie war die Veranstaltung? Was ist da passiert?
Ja, also wir haben ja so um 11.30 Uhr angefangen mit dem Begrüßungswort. Also ich habe versucht, die Veranstaltung so gut es geht zu eröffnen.
Das heißt so gut, wie es geht?
Ja, ich habe halt mir ein paar Gedanken gemacht. Eigentlich wollte ich eine coole Eröffnungsrede schreiben. Dann ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht so viel sagen muss, um das Gefühl zu vermitteln, glaube ich, wofür wir stehen und warum es diese Veranstaltung gibt. Und ich wollte auch gar nicht so viel auf die Frankfurter Buchmesse verweisen, weil... Das sollte nicht Thema an dem Abend sein. Wir wollten ja unsere Veranstaltung machen. Und dann habe ich wirklich vielleicht 2, 3 Sätze gesagt, warum wir hier sind und habe dann direkt an die Moderation übergeben, die es richtig gut gemacht hat, die 3. Und 2 davon haben vorher auch noch nie moderiert.
Ehrlich?
Ja.
Okay,
genau, 2 habe ich, eine ist eine Freundin von mir und die anderen beiden habe ich über Instagram gefunden oder sie haben mich gefunden.
Sie haben mich gefunden.
Genau, die haben mir geschrieben und ich meinte, könntest du dir das vorstellen? Und dann, ja. Und dann ist das so passiert. Die habe ich auch vor diesem Abend noch nie gesehen.
Krass. Ja.
Und genau, dann hat es angefangen mit Emilia Ruhig, mit der Vorlesung zu Why We Matter. War auch Intersektionalität, Patriarchat, Feminismus ein ganz großes Thema und vor allem das Thema Heilung. Das hat sie uns dann auch zurückgemeldet, dass häufig das Kapitel Heilung, also das letzte Kapitel dreht sich um Heilung und häufig geht's bei ihren Buchvorstellungen gar nicht um das letzte Kapitel, weil die meisten Menschen wollen lieber was über Rassismus hören und die Ausgrenzung anstatt über das doch so wichtige Thema Heilung, vor allem für Betroffene.
Was hast du verstanden, was warum so wichtig ist? Oder was meint sie damit?
Naja, es geht ja, also es war ja, wie schon gesagt, eine Veranstaltung für POCs und deswegen, ich glaube, die ersten Kapitel, diese Erfahrung haben wir alle schon gesammelt. Und wir sind uns dessen bewusst. Klar, wenn man das Buch liest, sieht man es nochmal anders und denkt sich, ach ja, das ist mir auch schon passiert und das ist auch wichtig. Aber um das Thema Heilung machen wir uns, glaube ich, sehr selten Gedanken, weil wir alles verdrängen und sagen, ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Mhm. Und wir gestehen uns gar nicht ein, dass wir uns auch selbst heilen müssen. Mhm. Und deswegen so wichtig. Genau, und dann ging es direkt weiter mit Tete Luper. Mit ihrem Buch Barefoot in Germany, was ein Roman ist. Und das Buch kommt auch im März auf Deutsch raus.
Sehr gut.
Bisher ist es nur auf Englisch veröffentlicht, also alle im März auf Deutsch holen. Und die habe ich auch einfach so über Instagram gefunden. Also die Autorin kannte ich vorher nicht mal. Und danach kamen noch 2 Poetry-SlammerInnen, Xinan und Elnas. die haben eben ja einfach schreiben als ihr Act hieß Schreiben als Empowerment. Mhm. Und die haben halt einfach Poetries vorgetragen, die über persönliche Themen, ganz persönliche Themen, die teilweise auch mit Diskriminierungserfahrung zu tun haben, aber auch nicht. Und auch über ihren Weg zum Schreiben hin. Also was für Steine denen den Weg gelegt worden ist. Mhm. Was, worüber ich auch immer noch nachdenken muss, ist, ich glaube, Sinan hatte erzählt, dass sie damals nicht in den Schreibkurs in der Schule gehen durfte, weil ihr Deutschlehrer, weil der Deutschlehrer gesagt hat, dass sie eine schlechte Grammatik hätte. Und das geht halt nicht. Mhm. Ja. Und genau danach ging es.
Und der hat wahrscheinlich ein richtig geiles
Poetry. Das war mega. Mhm. Das war richtig mega. Und dann danach ging es schon weiter mit Oriarts. Mhm. Das war so ein bisschen mein Highlight, weil ich glaube auch, Oriarts gehört auch zur Geschichte dazu, ohne dass ich sie im Oktober oder September in Mannheim gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich die Veranstaltung auch nicht gemacht, weil die mich auch so empowert hätte. Ja? Ja, genau. Ich glaube, es hängt alles zusammen.
Man kann ja, alles hängt mit allem zusammen. Alles hängt zusammen.
Ja. Weil ich mir auch dachte, eigentlich blöd, dass ich nach Mannheim fahren muss, um so eine Veranstaltung zu sehen. Warum findet nichts in Frankfurt statt?
Das ist in der Tat eine gute Frage.
Frankfurt, einer der diversesten Städten Deutschlands. Und dann war das für mich auch ein sehr emotionaler Act. Und auch der Film Skin Politics ist sehr emotional. Ich muss den unbedingt nochmal sehen, aber in Ruhe und nicht in Aufregung oder so. Und genau da im Panel danach gab es dann auch eine weiße Person, die eine Frage gestellt hat, beziehungsweise die einfach an POCs appelliert hat, dass wir noch mehr in die weißen Kulturzentren gehen müssen, noch mehr Mails schreiben müssen und uns irgendwie beschweren müssen, dass wir nicht stattfinden in denen. Was er eigentlich lieb gemeint hat, er wollte halt sagen, ja, ich finde euch toll und ich will euch mehr sehen, ihr müsst euch mehr reinhängen. Und dann fand ich es aber richtig gut, wie die Dynamik im Raum war. Auf einmal haben sich ganz, ganz viele Hände gehoben, die was dazu sagen wollten. Also die auch sagen wollten, das liegt nicht allein in unserer Verantwortung, was zu tun, sondern eben auch Nicht-Betroffene, in dem Fall weiße Menschen, müssen auch zum Beispiel an Kulturzentren schreiben und sagen, ja, ich will die und die Person sehen oder ich will das Diverse haben, ich will das Programm nicht nur weiß haben. Und das war auch sehr, sehr emotional und ich glaube auch einer der krassesten Momente des Abends.
War das am Vormittag?
Genau, um 16 Uhr war das.
Okay, das heißt, gut gemeint von der Person und es wurde sozusagen direkt eine Reaktion und letztendlich kann man sagen, dass sozusagen nicht alle BIPOCs die Verantwortung haben, sowas zu machen, wie du gemacht hast, weil sie nicht können, weil sie nicht wollen, weil warum auch immer. Das ist das eine.
Ja.
Und dazu gehört auch das Sharing von Power, von Macht. Und dazu gehören sozusagen auch die anderen, ich als Mann zum Beispiel, die Frage von sozusagen Frauen oder Trans und Menschen auch Raum zu geben. Und das gehört mindestens auch deren eigenen Privilegien auch bewusst zu sein und daraus auch Konsequenzen zu ziehen, zu sagen, okay, dann nehme ich halt nicht diesen Platz ganz vorne, sondern setze mich zurück.
Ja, ja. Genau. Und ich habe auch im Nachgang habe ich auch mit dem Mann nochmal gesprochen und der hat es auch super aufgenommen. Also es gibt ja Leute, die blocken dann ab und sagen dann, ich habe es doch nur gut gemeint, was willst du denn?
Ich habe es nur gut gemeint, ja.
Aber es war gar nicht so. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass er es verstanden hat und war auch sehr froh letztendlich über seine Aussage, weil ich gemerkt habe, wie die Antworten auch andere im Raum wieder empowert haben und gezeigt haben, wir müssen nicht alles machen. Also ich meine auch, dass ich mir Urlaub nehmen konnte, das ist ein Privileg, was ich habe. Nicht jeder hat die Zeit oder hat die finanzielle Möglichkeit, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und genau, deswegen.
Ja, wobei auch 200 Wochen Urlaub zu nehmen ist auch ich weiß nicht, ob jetzt ein Privileg Urlaub, okay, auch die Ressourcen, die du hast und so weiter.
Ja.
Der öffentliche Dienst, der Chef, der dir das möglich gemacht hat. Aber 2,5 Wochen, die sozusagen jetzt nicht irgendwo im Urlaub, ich meine, das ist gerade alles schwierig, sondern sozusagen geackert hast ohne Ende.
Ja.
Ist auch nicht nur Privileg.
Ja.
Genau, okay, und wie ging es da weiter?
Genau, dann kam Mohammed.
Und da war ich dabei dann.
Genau, da warst du dabei. Da ging es ja eigentlich um der weiße Fleck, aber da haben wir auch schon im Vorher haben wir auch schon drüber geredet, dass das auch cool ist, wenn wir einfach so im Gespräch sind. Und ich weiß gar nicht, ob er letztendlich etwas aus seinem Buch vorgelesen hat. Nee. Es war einfach ein ganz cooles, entspanntes Gespräch.
War voll witzig. Ja. Und aber auch sehr nachdenklich. War nicht nur witzig, aber ich fand's, genau, da bin ich reingekommen und habe ihn gleich dann erlebt und fand, ich meine, er kommt aus Frankfurt, deine Verbundenheit und er war einfach da. War on point, war kritisch, war nachdenklich, hat viel geteilt, auch aus seinen eigenen Erfahrungen. Und war nicht so das, ich meine, das ist die eigene Erfahrung auch zu haben, aber auch so nicht nur journalistisch drauf, sondern total herzlich. Und ich habe ja schon erwähnt gehabt vorhin auch schon, dass der dann auch noch wiederkam. Der ist nach Berlin und wiedergekommen, weil er zur Bildungsinitiative fährt und war, um einfach die zu supporten. Einfach so, um das zu machen. Und das war also super Typ,
ja. Ja, ist ein richtig herzlicher Mensch, so habe ich den auch jetzt kennengelernt und auch ein witziger Mensch. Also er packt irgendwie alles in Humor, obwohl es so ein schweres Thema ist teilweise.
Und er auch selber viel abbekommt in der Öffentlichkeit.
Ja.
Cool. Und dann?
Dann fand schon die letzte Veranstaltung statt, mit dem Autorenkollektiv Schwarz wird groß geschrieben. Da waren einmal war die Herausgeberin dabei, Ivi Obelor, und drei Autorinnen. Einmal Jenna, Christel und Katja. Und die haben jeweils eben ihren Part aus dem Buch vorgelesen. Und ich muss sagen, da war ich auch schon, ich habe zwar zugehört, aber da war ich schon nicht mehr so richtig anwesend, weil der ganze Tag war so anstrengend. Und dann musste man noch stehen, weil es keine Sitzplätze mehr gab, weil so viele Leute gekommen sind. Und dann, das, was ich mitbekommen habe, war auf jeden Fall sehr schön. Und ich habe ja auch gemerkt, danach haben die ja noch Bücher verkauft und die waren sofort alle weg.
Echt geil.
Die waren sofort alle weg.
Auch eins gekauft, ja.
Und im Nachgang habe ich jetzt noch ein Poster von dem, also ein Plakat geschenkt bekommen von dem Buch und es hängt jetzt in meinem Zimmer. Das heißt, ich werde auch jeden Tag an die Veranstaltung denken.
Sehr geil, sehr geil. Hammer. Und dann warst du, wie lange ging es noch an dem Abend? War es noch spät?
Ja, also wir haben dann, also es ging so bis 23 Uhr, bis wir alles aufgeräumt haben und dann bin ich erstmal heim, habe mit dem Uber und mit einem Freund alles nach Hause gebracht. Wir hatten auch diese Stehlampe von diesem Bühnenbild, die hatten wir extra dafür gekauft, um so ein bisschen wohnlicher zu machen, weil der Raum war cool, aber er war halt sehr steril, sehr clean. Und da mussten wir erstmal die Lampe nach Hause bringen. Und dann haben wir uns noch mit der mit dem Team, also Moderation, Asma, Shiva, Gludiv, also Modupe und dem anderen Team, Philipp, Gludiv, haben wir uns danach und Kate haben wir uns noch getroffen und waren einfach in der Bar. Und haben Cocktails getrunken.
Sehr geil. Ja. Da Erfolge muss man feiern.
Ja,
auf jeden Fall. Und mit was für ein Gefühl bist du dann nach Hause? Also außer vielleicht wahrscheinlich ein bisschen beschwipst, aber welchem Gefühl bist du nach Hause?
Erstmal war ich so ein bisschen leer. Ich dachte mir, und jetzt? Also was mache ich jetzt? Jetzt ist die Veranstaltung vorbei. Es ist natürlich ganz viel Last von den Schultern gefallen. Aber es war auch so die Frage nach dem, kann ich einen nachhaltigen Impact irgendwie hinterlassen oder war es das jetzt einfach? Und deswegen, ich war zwar todesmüde, aber lag dann doch noch mal eine Weile nachts im Bett und habe mir Gedanken gemacht. Und Asma hatte auch an dem Tag bei mir übernachtet, eine Moderatorin. Und wir hatten noch gequatscht und ich glaube, wir sind erst um 5, 6 Uhr dann schlafen gegangen. Ja.
Krass, ja, kein Wunder, Adrenalin und alles Mögliche, was dann noch abfällt. Und du warst dann am nächsten Tag in Köln und Stuttgart.
Also
Köln und Berlin.
Genau, also ich hab dann noch ganz entspannt gefrühstückt, bin dann nach Köln gefahren.
Ganz entspannt, nachdem du um 5, 6 Uhr schlafen gegangen bist und dann bist du um 9 aufgestanden oder wie?
Ja, so irgendwie 19 Uhr oder so. Hab erstmal mit meinem Mitbewohner gequatscht über die Veranstaltung und dann bin ich aber schon mittags, also 15 Uhr, glaube ich, nach Köln rübergefahren, war da dann 2, 3 Stunden und bin dann an dem Abend noch nach Berlin gefahren, ja.
Und wie war Köln?
Köln war auch mega. Die hatten noch einen extra Raum, das war ganz cool, wo die Stände aufbauen konnten mit den Büchertischen. Und es war halt auch eine mega Stimmung. Es waren wieder viele POCs da. Es ist halt, ich wiederhole es jetzt so häufig, aber es ist eigentlich nicht normal, dass in Räumen so viele POCs sind. Und es war, die Veranstaltung konnte ich dann auch schon deutlich mehr genießen, weil ich nicht in der Verantwortung war. Aber war natürlich auch todesmüde, muss ich sagen.
Und Berlin?
Berlin war auch mega. Die hatten halt eine richtig coole Location. Die hatten, ich weiß, The Grand heißt es, glaube ich, aber es war so ein man hat sich gefühlt wie so ein cozy Wohnzimmer. Mhm. Man saß teilweise auf dem Boden oder auf so Sesseln und die Veranstaltung war auch mega. Es waren viel, viel mehr AutorInnen da, die dann...
Berlin halt.
Erstens Berlin und zweitens hatten die auch quasi ein anderes Konzept. Die haben nicht so viel Panel gehabt oder so. Unsere Lesung ging ja jeweils 1,5 Stunden und da waren es dann immer so 20 Minuten oder so. Dafür konnten sie halt viel, viel mehr dran bekommen. Ja.
Cool. Und das heißt, du bist dann, hast die Tour gemacht, dann die Deutschland-Tour.
Ja.
Und bist dann Sonntagabend zurück oder wie?
Genau, Sonntagnacht bin ich dann zurück und am Montag habe ich sogar gearbeitet.
Ah, weil dein Urlaub vorbei war.
Ja.
Krass. Und wie bist du, also ich meine, was war jetzt nochmal, gab es irgendeine, hast du deine eigene Veranstaltung an einem Freitag gehabt, Samstag, Sonntag und wie bist du, also was war das Gefühl jetzt nochmal da, du hättest ja nicht hingehen müssen, aber ja. Es war natürlich auch wichtig und schön, aber hat das irgendwie, gab es einen Zusammenhang, gab es irgendwie, hat es irgendwas verstärkt?
Auf jeden Fall, wir hatten ja, also mit Köln und Berlin waren wir auch vorher immer im Austausch, wir haben auch eine große Gruppe, wo alle drinnen sind, wir haben das unter einem Namen rausgebracht, also die Veranstaltung dort heißen auch Schwarz bewegte Literatur. Das war uns ganz wichtig. Wir haben ja einen Flyer, also klar unterschiedliche Inhalte, aber
krass, das war mir nicht klar.
Ach so, genau. Deswegen war ich auch schon im Austausch mit den Leuten und wollte die Leute auch endlich mal persönlich kennenlernen. So, ich habe die alle nur online gesehen, online mit denen geschrieben und die dann zu sehen und ja, das ist einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Begegnung, als wenn man mit den Leuten schreibt.
Ja. Aber mit welchem Gefühl bist du dann aus dem Wochenende gegangen? Also gerade nachdem du erst sehr viel Verantwortung hattest und dann eher dabei sein konntest.
Ich muss sagen, ich glaube erst so am Dienstag hat es bei mir dann eingesetzt mit dem Verständnis, was eigentlich los war die letzte Woche. Weil als ich so in dem Moment realisiert man das gar nicht, wie cool das ist.
Hat man gemerkt, also am Freitag, wo ich dann nochmal gesagt habe, ja, ich würde gerne mit dir einen Podcast machen, hat man gemerkt, dass du nicht mehr ganz da warst.
Ja, ich war auch, also mich haben halt auch sehr, sehr viele Leute angesprochen und ich war in dem Moment so, ja, richtig cool, ich freue mich auch, dass ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, aber ich habe nichts. Also ich habe keinen Verein, ich habe kein Unternehmen.
Du hast nichts?
Also ich bin ja keine Veranstalterin. Also ich finde es cool, wenn Leute mir sagen, die wollen mit mir zusammenarbeiten, aber ich weiß nicht wie, ich habe ja kein Unternehmen, wo ich sage, ja, cool, wir planen das jetzt nächstes Jahr, ich habe die Strukturen, wir können das darüber machen, sondern ich war erst ein bisschen überfordert mit der ganzen Rückmeldung, die gekommen ist, auch so mit dem Podcast, also habe ich auch vorher noch nie gemacht und ja.
Wird nicht dein Letzter sein, wenn ich das so richtig wahrnehme, aber genau, Montag zur Arbeit, bist du zur Arbeit gegangen?
Ja, wir haben zwar Homeoffice gehabt, aber an dem Tag musste ich zur Arbeit gehen, hab aber auch, ich bin da erst um 9 Uhr hin und bin um 15 Uhr wieder gegangen. Also ich habe wirklich Minus gemacht an dem Tag. Und ich habe dann halt auch viel mit den Arbeitskollegen gesprochen, mit meinem Chef habe ich gesprochen. Der fand es natürlich richtig cool, mit dem habe ich wahrscheinlich auch halbe Stunde gesprochen, mindestens. Der hat dann zum Beispiel auch erzählt, ja, ich habe den Artikel im Frankfurt Journal gesehen, habe mir schon überlegt zu kommen und habe da auch richtig viel Support und einfach positive Rückmeldung erfahren. Das ist auch nicht selbstverständlich, glaube ich.
Total.
Und jetzt so mittlerweile bin ich auch wieder ein bisschen im Berufsleben angekommen.
Das ist gut. Ja, man muss da auch was verdienen, ne?
Ja.
Cool. Also erstmal deswegen war mir wichtig, also finde ich sowieso bei diesem Podcast immer auch die Möglichkeit, mal in die Tiefe zu gehen. Und wenn die Mikros nicht da wären, hätte ich wahrscheinlich die gleichen Fragen und wir hätten uns über das Gleiche unterhalten, weil ich bin die Station. Man kann total viel lernen aus all dem, was in dieser einen Veranstaltung eigentlich drinsteckte. Und wenn du sagst, am Dienstag hast du so ein bisschen gecheckt, was eigentlich passiert ist. Was ist denn passiert?
Ja, gute Frage.
Ja.
Also ich hab dann, mir wurde halt häufig auch gefragt, warum mache ich denn die Veranstaltung? Und dann hatte ich immer dieselben Sätze runtergereiht. Ich habe gesagt, ja, es ist wichtig, dass wir eigene Veranstaltungen machen. Ich bin nicht, mit der Frankfurter Buchmesse bin ich nicht einer Meinung. Wir müssen uns selbst organisieren, etc. Und dann am Dienstag kam so die Eingebung, dass auch eine Veranstaltung auch teilweise für mich gewesen ist. Also auch zu sagen, dass ich wäre auch gerne auf Lesungen gegangen, die abgesagt worden sind und habe mich sehr darüber geärgert, dass ich nicht hingehen konnte. Aber
wohin ich hingehen könnte?
Zu Schwarzwild groß geschrieben zum Beispiel. Also die haben, die Autoren haben abgesagt.
Du wolltest hingehen, aber...
Genau, ich wollte hingehen, dann wurde an dem Tag, kam die Mail, es kann nicht stattfinden. Laut Mail aus gesundheitlichen Gründen.
Echt?
Ja, ja.
Haben die geschrieben?
Stand in der Mail so drin, ja. Also ich hätte...
Glaubt oder was? Die Leute wissen doch, warum die Leute...
Ich sage ja nur, was drin steht. Ja.
Ja.
Und
so, ehrlich.
Und dann dachte ich mir halt am Dienstag, ja, es war auch so ein bisschen für mich, also und stellvertretend für alle anderen Leute, die nicht hingehen konnten.
Krass. Ja, ich meine, genau, du bist ja mitten im Sturm gewesen, deswegen ist natürlich von außen total einfacher, das so mit Abstand und mit so die Dimension vielleicht auch so ein bisschen einzuschätzen. Weil letztendlich, was aus meiner Sicht so die Bedeutung des Ganzen war, dass es meistens in dem Frust, in der Kritik, in der Ohnmacht dabei bleibt, aber oft nicht daraus irgendwie so eine Reaktion, aber wenn überhaupt Reaktion, dann gibt es so ein Entrüsten auf Instagram und dann werden diejenigen, die etwas verursacht haben, auch nochmal sehr angegangen, dann gibt es vielleicht eine Entschuldigung oder nicht. Oder es gibt aber meistens dann in den Kommentaren sehr, sehr anstrengende Diskussionen.
Mhm, ja.
Eben nicht das, was du gesagt hast von diesem einen weißen Mann, der gesagt hat, so und auch annehmen konnte oder alle im Raum auch annehmen konnten. Oder du, was du vorhin beschrieben hattest mit dem mit der Sprache,
ja.
Die Sensibilität für die Sprache. Das ist ja oft nicht der Fall. Und also, dass das nicht darin stecken geblieben ist, weil mal andersherum, wenn du es nicht gemacht hättest, ich weiß jetzt nicht, was mit Berlin und Köln, und ich glaube, du hast da schon einen entscheidenden Impuls, ich kann es nicht einschätzen, aber jetzt mal für Frankfurt gesprochen, wäre nichts gewesen. Da wäre eine Lehre. Das heißt, es wäre dieses Echauffieren über 2 Tage, scheiße und so weiter, aber ich hätte überhaupt keine Kraft und keine Kapazitäten dafür, mich mehr als das, sondern sagen, ja, so, dann mal wieder.
Ja.
So.
Ja.
Und deswegen war ich so dankbar und ich war mein Freund hat mir dann gesagt irgendwie, ja, da gibt's am Freitag eine Veranstaltung. Und der Tag war eh sehr voll. Und die ganze Woche war total voll. Und eigentlich hatte ich überhaupt keine Kraft mehr dafür zu machen. Und okay, alles klar, dann gehen wir halt hin. Ich hab einfach dann, manchmal ist es einfach gut, auch zuzuhören und einfach zu machen und nicht nachzufragen. Aber ich habe gar nicht gecheckt, um was es da geht.
Ja.
Erst als ich da war. Und dann dachte ich mir, obwohl ich so fertig bin, war ich so, so dankbar dafür, dass du diesen Raum geschaffen hast und dass daraus so, was du sagst, es ging nicht um Aufklärung und dass wir jetzt nochmal in der Diskussion sind, wo man so ein Streitgespräch, hätte man ja auch machen können, so ein Streitgespräch, warum war das doch vielleicht okay, dass die Buchmesse das gemacht hat, sondern einfach so sagt, es ist Fakt, dass das scheiße war. Deswegen müssen wir uns nicht nochmal unterhalten, sondern wir reden da über uns. Und das war so geil, diese Menschen da auf diesem Podium und diese Moderation und in diesem Raum. Und das in Frankfurt. Weil in Frankfurt passiert das nie. Wenn überhaupt ist man neidisch, dass wieder in Berlin was Geiles passiert, das sieht man dann in seinen Insta oder so. Und deswegen finde ich das nochmal aus Frankfurt nochmal so großartig, weil ich meine, die Buchmesse hat auch in Frankfurt stattgefunden. Und dass da auch so eine Reaktion war, das fand ich so. Ich denke, und ich hoffe und glaube, dass man, ja, wenn sie das kann ich das vielleicht auch.
Ja.
So, ne? Dass dann viele denken, ja, vielleicht kann ich auch. Und ich glaube aber das Zweite nochmal, es braucht immer so ein Momentum, ne? Weil, keine Ahnung, wenn du vor 3 Monaten gedacht hättest, irgendwie, also weil das, was du da geschaffen hast, oder was ihr geschaffen habt am Ende des Tages, brauchst du ja eigentlich monatlich, täglich fast, ne?
Ja.
Und dann nicht stündlich, irgendwie so eine Art von Therapie auch, wo man selber mit Gleichgesinnten zusammenkommt. Aber dass das so gewachsen ist, sozusagen, glaube ich, hast echt einen Moment getroffen, glaube ich, der total auch, vielleicht auch durch Corona und dieses Vereinzelung und so weiter. Und deswegen war es schon echt magisch.
Ja, schön.
Das mal aus meiner Perspektive. Genau, und jetzt hast du gesagt, Lehre, was nun? Impact. Was ist eigentlich die Schlussfolgerung, deine Schlussfolgerung? Und jetzt kann man sagen, 2,5 Monate, 2,5 Wochen danach ist es noch nicht so weit, aus dem, was da passiert ist.
Meine Schlussfolgerung ist, dass sowas mehr in Frankfurt geben muss, auf jeden Fall. Das ist aber, dass man nicht immer denken muss, dass man es selber machen muss. Also die 2 Wochen waren schon anstrengend. Ich meine, man beschäftigt sich ja auch dann immer mit den Themen, sei es jetzt Rassismus oder andere Sachen. Und es ist schon sehr energiezerrend. Und ja, ist jetzt die Frage, ne? Wenn ich es jetzt nicht selber mache, wer macht's dann?
Aber was machen? Da gibt's schon, also es ist so, ich meine, das eine ist, man braucht eine Idee.
Ja.
Das zweite ist dann die Frage, wer macht. Aber ist dir klar, was eigentlich jetzt passieren müsste?
Es müsste eigentlich grundsätzliche Reformen in allen Institutionen passieren. Sei es in der Schule oder in öffentlichen Dienst oder so. Ja. Überall eigentlich. Ja. Aber ich denke, da sind wir noch weit von entfernt. Mhm. Ich glaube, mit solchen Veranstaltungen fängt es an. Mhm. Und das Problem ist jetzt, was ich auch noch sagen will, wir haben ja eine Pressemitteilung rausgeschickt.
Von Volt?
Ja, aber das war ja vorher. Ich habe ja eine Pressemitteilung für die Veranstaltung rausgeschickt.
Ah, okay.
Ich habe geschrieben, hey Leute, kommt her, es findet was statt. Und das Frankfurt Journal hat sie ja auch abgedruckt. Aber sonst hat sie niemand abgedruckt. Und die Bürgermeisterin hat dann am nächsten Tag auch noch eine Pressemitteilung rausgeschickt, weil ihr Amt, AMCA, hat es ja finanziell unterstützt. Und das wurde, glaube ich, kein einziges Mal abgedruckt, soweit ich das gesehen habe. Und das finde ich halt krass, dass diese Veranstaltung, wo sie aus meiner Sicht richtig groß war und eine krasse Bedeutung hatte, in den Medien nicht repräsentiert worden ist. Und ich glaube, wir brauchen mehr solche Veranstaltungen. Wir müssen irgendwie versuchen, dadurch lauter zu werden, mehr Raum einzunehmen, damit es auch in den Medien präsent wird und dann irgendwie allgemein auch Leuten, die nicht betroffen sind und ein Zusammenhang oder das ein Thema wird für die.
Total. Ja, klar. Genau, das heißt, du bist eigentlich, also groß denken mit Reformen und so weiter. ich meine, Volt hat anscheinend auch so angefangen und ist dann jetzt im Stadt, in der Regierung, in der Stadtregierung. Und Veranstaltungen, Sensibilisierung, oder nicht nur Sensibilisierung, sondern sozusagen einfach Räume schaffen.
Mhm.
Das ist wichtig und du merkst, okay, das ist sehr, sehr groß. Das war jetzt eins und sehr konkret. Und aber denkst du zum Beispiel auch darüber nach, dass es sowas jährlich immer zu Buch ist?
Auf jeden Fall.
Ja? Okay.
Eigentlich sollte es sowas jährlich geben und ich finde auch, dieser Charakter soll beibehalten werden. Es soll keine Aufklärungsveranstaltung werden, wie es viele weiße Kultureinrichtungen machen, sondern es soll wirklich so eine Empowerment-Veranstaltung werden, wo dann auch Nicht-Betroffene dabei sein können. Und wenn man diese Perspektive einnimmt, kann es vielleicht nachhaltig was verändern. Und ich finde, es sollte auf jeden Fall jedes Jahr eine Gegenbuchmesse oder einfach eine eigene Buchmesse sein.
Mhm. Ja. Und genau, das ist die Idee, aber du sagst, eigentlich hättest du Bock drauf.
Ja.
Hast aber auch sehr Respekt wahrscheinlich vor dem Aufwand.
Ja, also ich kann ja schon mal verraten, dass wir auf jeden Fall am Plan sind, dass wir gucken, was für Möglichkeiten es gibt, dass es auch schon ja vielleicht Unterstützung von der Stadt gibt.
Mhm.
Aber genau, ich habe eigentlich keine Struktur bisher dafür. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich einen Verein gründen müsste.
Brauchst du eine Struktur dafür? Was meinst du mit Struktur eigentlich?
Naja, zum Beispiel, wenn ich ganz viele Förderanträge kann man nur stellen, oder bei Stiftungen Anträge kann man nur stellen, wenn man einen Verein im Hintergrund hat. Deswegen war es für mich schwierig, für den Antrag beim AMCA musste ich eine Initiative gründen, habe da noch 4 Freunde von mir reingeholt mit Wohnsitz in Frankfurt. Das hat funktioniert, aber für den Antrag beim Ministerium für Wissenschaft und Kunst habe ich einen Verein gebraucht. Deswegen habe ich den Hamidul Khan gefragt, den Vorsitzenden vom Immigrationsverein Frankfurt, der für mich dann den Antrag eingereicht hat. Also hätte ich zum Beispiel einen Verein gehabt, wäre es deutlich einfacher gewesen.
Ja.
Also es sind so viele Sachen, an die man gar nicht denkt, die man auch gar nicht denkt zu brauchen, aber man braucht eigentlich schon ein Team, ein Orga-Team, Kenntnisse, Struktur, Kontakte. Kontakte sind so, so wichtig.
Ja.
Aber ich glaube, ein paar habe ich mittlerweile.
Das offensichtlich. Offensichtlich. Und trotzdem würdest du sagen, das braucht schon mehr Unterstützung auch nochmal und mehr Jugendpower letztendlich am Ende des Tages. Wenn das weiter eine Verstetigung bekommen soll.
Genau. Ich glaube auch mehr Unterstützung von der Stadt einfach.
Okay.
Ja.
Du bist ja an der Quelle letztendlich. Vielleicht kann der Chef ja was tun.
Ja, ja.
Wir kommen langsam zum Ende. Und was ich mich die ganze Zeit frage, ist, das mache ich in dem Podcast ja auch oft, dass ich nochmal in die, also frage, warum die Menschen das machen, was sie machen.
Mhm.
Ja, also warum sie so tolle, krasse Sachen machen. Ich bin total begeistert auch von dem, was du es ist wirklich unglaublich erschaffen hast, warum wir es machen. Und dann gehen wir manchmal in die Kindheit, Jugend und auch nochmal junge Erwachsenenalter. Jetzt hast du 22 Jahre, ist jetzt unsere Höhe. Kannst aber trotzdem zurückschauen. Was ich mir aufgeschrieben habe, ist, bist du, also jetzt hast du gesagt Kontakte und Leute und so weiter, aber es gibt ja alles davor, jetzt hast du dir jetzt auch über die Stadt Frankfurt und die Ressourcen und all das, ne? Aber manchmal frage ich mich, ob das vielleicht, also muss ja einen bestimmten Typus geben, von Personen, die etwas vorantreiben, die ins Machen gehen, die ins Gestalten gehen und die nicht sich damit abfinden, wenn da eine Wand ist. Und deswegen die Frage, woher kommt das, dass du das machst? Ich meine, das ist keine einfache Frage, aber du bist ja nicht der Erste, du warst in der Partei und so weiter.
Ja.
Das ist ja nicht so, dass es das erste Mal ist. Das machen auch nicht alle, dass sie sich stadtpolitisch aktiv einsetzen und so weiter. Und da gibt es bestimmt tausend andere Sachen mehr, die du schon gemacht hast oder machst. Also deswegen nochmal die Frage, warum?
Ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, auch Erziehung und so spielt da eine große Rolle. Also ich bin jetzt, auch meine Mutter ist alleinerziehend mit zwei Mädchen. Und das heißt, wir mussten immer viel kämpfen. Meine Mutter hat uns auch gesagt, wenn du was willst, dann musst du dafür einstehen. Weil wenn du das nicht machst, dann macht das wahrscheinlich keiner. Und damit bin ich eigentlich groß geworden. Und ich sehe auch an meiner Mutter, habe ich immer gesehen, dass sie alles für uns gemacht hat. Und ich glaube, sie hatte auch nie so die Möglichkeit, einfach zu sagen, oh, ich lasse es jetzt, ich habe keine Kraft mehr. Sondern sie hatte zwei Kinder, die sie ernähren musste, die sie sich kümmern musste. Und ich glaube, das kommt einfach ja von ihr, dass ich so sie so als Vorbild sehe und dass sie mir das mitgegeben hat.
Mhm.
Dass man einfach nicht stehen bleibt, sondern versucht, was zu verändern.
Und gleichzeitig ist es ja so, dass gerade von der Generation, von der du sprichst, anpacken müssen, weil ich meine, die ist allein verantwortlich für die beiden Kinder gewesen oder ist immer noch. Aber von der Generation weiß man auch, dass die nie sowas gemacht hätte, wie du gemacht hast, sondern sich eher damit sagt, nee, das ist schon okay so, und wenn der Staat das sagt, und wenn die Buchmesse sagt, das hat seine Ordnung, dann ich finde es immer so witzig von Cem Özdemir, der dann erzählt hatte, dass er irgendwann ja bei den Grünen aktiv wurde und gegen Umwelt und irgendwann ging es auch um Waschmittel und Persil und so weiter. Und seine Mutter dann gesagt hatte, also, wenn der deutsche Staat das erlaubt, dann hat das schon alles seine Richtigkeit. Das ist sozusagen, kann gar nicht sein, dass das irgendwie der Umwelt nicht gut tut. So, und also so eher so, ne? Sehr, sehr hörig auch, ob es die Lehrkräfte sind und so weiter. Ne? Ja. Also von daher, das macht ja schon nochmal einen Unterschied, zu sagen, ja, man muss tun, man muss arbeiten und so weiter. Aber das ist nochmal eine andere Nummer.
Auf jeden Fall. Also das merke ich ja auch bei meiner Mutter, dass man teilweise eher dankbar ist und sagt, ja, wie du meintest, ist schon alles richtig so und man soll sich nicht so aufregen, passt schon, wir kriegen das irgendwie hin. Aber da habe ich auch mit ihr immer wieder Diskussionen, jetzt keine schlechten Diskussionen, sondern positive Gespräche einfach, Debatten, wo wir uns darüber unterhalten, wo ich sage, Mama, nein, wir sollen nicht leise sein, sondern es ist Zeit, dass wir laut sind und dass wir für uns einstehen können und es ist nichts Schlechtes, sondern ist genau das Richtige. Und sie unterstützt mich da auch vollkommen, auch wenn sie dann immer so sagt, ach, Rahel, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie du es gerade siehst.
Versteht sie, was du gemacht hast?
Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall schon. Wir haben auch danach haben wir noch lange drüber geredet, wie sie das findet und wie sie das einordnet, ob es nötig war. Ich verstehe wahrscheinlich selbst nicht im ganzen Umfang, was ich da gemacht habe. Deswegen,
Ja, und jede Generation hat die eigenen Kämpfe, ne? Das muss man auch so sehen. Total großartig. Abschließend eine Frage, und manchmal kommt danach nochmal eine Frage, die mir dann einfällt, aber was ist das, was du dir, also es ist gestartet durch diesen Eklat und diese Ignoranz letztendlich am Ende des Tages auch. Aber was ist das, wir reden in diesem Podcast über Diversity und wie kann das Miteinander, eine vielfältige Gesellschaft, gemeinsam auch einen Umgang finden, der wo es funktioniert, wo es auch Reibungen gibt und so weiter. Was ist das, was du dir sagst, das wünschst du dir eigentlich? Also unabhängig von dem, was du hier geschaffen hast, was wünschst du dir für eine diverse Gesellschaft?
Vielleicht mehr Bewusstsein dafür. Das habe ich mir, das mache ich seit paar Jahren, dass ich, wenn ich irgendwie an öffentlichen Orten bin oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, selbst Kino oder Konzerte, dass ich mich einmal hinstelle und rumgucke, wer da ist und frage, wer eigentlich vergessen worden ist und wer nicht dabei ist. Und dadurch habe ich mir selbst so ein krasses Bewusstsein aufgebaut, irgendwie zu merken, man kann nicht alles ansehen, Bildungshintergrund, sozialen Hintergrund, das sieht man Leuten nicht an. Aber zu merken, es fehlen immer noch Leute. Selbst bei unserer Veranstaltung haben bestimmt gewisse Lebenserfahrungen einfach gefehlt. Ich glaube, wenn man das Bewusstsein dafür hat, dann wird man vielleicht auch eher was ändern oder ändern wollen.
Sehr schön. Schöner Abschlusssatz. Darauf wäre ich jetzt nicht, also ich wusste gar nicht sozusagen, die Frage ist mir jetzt auch eben gerade so entstanden. Aber das finde ich, passt so zu allem. Und ich ziehe echt, ich weiß, mit Alter und so weiter, aber mein Hut davor, nicht nur, was du geschaffen hast, sondern auch durch das, was sozusagen ich jetzt nochmal gelernt habe. Mhm. Auch, ne? Ich lerne unheimlich viel in jeder Folge. Werd immer wieder überrascht, aber hier bin ich wirklich an ganz vielen Stellen nochmal, habe ich einfach nochmal eigentlich aus dem Beispiel, was du gemacht hast, aus der Praxis, einfach aus dem Vorangehen. Das gibt mir total viel Kraft, weil, wie gesagt, vorher war die Lähmung da. Mhm. Ich dachte, das ist mir jetzt auch scheißegal, ich habe andere Sachen, meine Kämpfe, nicht noch einen. Aber dass du den Kampf geführt hast für uns, du hast gesagt vorhin, eigentlich hast du es für dich gemacht und stellvertretend für andere. Und für mich auf jeden Fall. Und deswegen war das ein riesengroßes Geschenk, die Veranstaltung, aber auch dieses Gespräch gerade. Und irgendwie habe ich das Gefühl, doch, Frankfurt geht vielleicht doch was. Und vielleicht, also es war also auch nochmal da. Schön. Und von daher vielen, vielen Dank.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Welcome back aus dem Gespräch mit Rahel. Ich bin echt platt von dem Interview. Rahel wirkt so unscheinbar und hat so eine Kraft. Ich hätte ihr stundenlang zuhören können. Unglaublich, wie sie so viele Menschen aus ihrer Frust, ihrer Angst, ihrer Ohnmacht, ausgelöst durch die Buchmesse, geholt hat. Und durch ihren Aktivismus gezeigt hat, wir können uns wehren, unsere eigenen Räume nehmen, Dinge nicht einfach so stehen lassen, indem wir es einfach angehen und mutig sind. Denn letztendlich, das beschreibt sie sehr deutlich, hatte sie weder Strukturen, noch eine wirkliche Grundlage, noch das Know-how. Aber durch ihr Tun wurden viele Menschen aktiviert und haben es mit ihr gewuppt. Und dabei war sie richtig konsequent, hat 2,5 Wochen Urlaub genommen, die AutorInnen bezahlt und eine richtig geile Veranstaltung auf die Beine gestellt. Und dabei ging es Rahel nicht darum, andere aufzuklären, sondern sich und die Community zu empowern. Ich wünsche mir, dass es bald mehr davon gibt, viel mehr davon gibt, vor allem in Frankfurt. Und bin mir fast sicher, dass es nicht nur bei einem Gefühl bleiben wird. Im Nachgespräch hatten wir gleich über 2022 und weitere Pläne gesprochen und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von ihr und dem Projekt. Und dir danke ich für dein Interesse, deine Zeit und dein Ohr. Peace, Love and Harmony. Dein.